Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Als Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert, eilt dieser Mann Selenskyj zu Hilfe, als einer der ersten westlichen CEOs. Alexander Karp will Selenskyj und der Ukraine helfen. Und er ist überzeugt, das auch zu können, dank seiner Datensoftware Palantir. Andreas.
Genau. Alexander Karp hat mit seiner Firma Palantir diese Software entwickelt. Die Software wird auch als Killer-App bezeichnet. Man nennt sie auch die umstrittenste Software der Welt. Und Karp sagt das auch selbst. Er sagt, unser Produkt kann zum Töten von Menschen eingesetzt werden.
Our product is used on occasion to kill people. If you're looking for a terrorist in the world now, you're probably using our government product and you're probably doing the operation that actually takes out the person in our, another product we built.
Karp sagt hier, wenn man einen Terroristen sucht, arbeite man vermutlich mit seiner Software.
Absolut. Der 57-jährige Alexander Karp ist völlig davon überzeugt, mit Palantir Gutes zu tun und das Böse zu bekämpfen.
Die Software von Palantir wird auf der ganzen Welt verwendet. Sie macht damit den CEO Alexander Karp zu einem reichen und umstrittenen Mann, erklärt USA-Korrespondent Andreas Scheiner. Ich bin Nadine Landert. Andreas, Karp ist also überzeugt, das Böse zu bekämpfen mit seiner Software.
So ist das. Er sagt, das atomare Zeitalter geht zu Ende. Wir befinden uns nun im Software-Jahrhundert. Software ist für ihn ein, wenn nicht der wichtigste Teil der Kriegsführung. Mhm. Und das hat er früh erkannt. 2003 hat er die Firma gegründet. Das war im Nachgang von 9/11. Nach den Terroranschlägen am 11. September musste sich Washington eingestehen, dass die Geheimdienste versagt haben, mhm, und hat dann die Hilfe des Silicon Valleys gesucht. Und so ist Palantir zu seinen ersten Aufträgen gekommen.
You know, post 9/11, I think the idea again, it was Silicon Valley ought to be involved in fighting terrorism and protecting our civil liberties.
Und er spricht heute auch über diese Anfangszeit.
Terrorism is asymmetric. Asymmetry presupposes software because you're finding needles in haystacks.
Er redet hier von der Nadel im Heuhaufen auch.
Genau, darum geht es. Palantir sammelt Daten, ganz, ganz große Mengen an Daten und versucht darin dann mit Hilfe von KI Muster zu erkennen.
And by doing that, it would allow them to find bad people trying to destroy our society and could be used also to protect civil liberties by making the data sets transparent.
Okay, schauen wir das genau an, damit wir eben verstehen, was diese Software von Palantir genau macht. Du sagst, Daten sammeln, was sind denn das für Daten?
Das sind alle möglichen Daten. Das können Handydaten sein, das können Standortdaten sein, Zeitungsartikel werden durchsucht, gescannt, Strafregister, alles Mögliche.
Und dann, was wird damit gemacht?
Und dann wird das mit Hilfe von KI gescannt und analysiert.
Und was soll das bringen?
Um das vielleicht ganz anschaulich an einem Beispiel darzulegen, die Software wird mit einem, sagen wir, einem Zeitungsartikel gefüttert. In diesem Artikel ist von Terroranschlägen die Rede. Nun kann der Ermittler, der die Software verwendet, kann diesen Zeitungsartikel auf eine Karte zum Beispiel ziehen und dann diese Karte wird dann darstellen, wo die Anschläge stattgefunden haben.
Also die Karte übernimmt automatisch die Daten aus dem Zeitungsartikel zum Beispiel.
Genau, so ist es, ja.
Und dann?
Und dann kann sie mit Hilfe dieser Daten weitere Analysen anstellen. Sie kann zum Beispiel, wenn mehrere Anschläge stattgefunden haben, vielleicht berechnen oder Vorhersagen treffen, wo der nächste Anschlag stattfinden könnte. Oder kann nach der Suche bei dem Terroristen behilflich sein.
Und wenn jetzt Alexander Karp 2022 in die Ukraine gereist ist zu Selenskyj mit seiner Software, wie kann er der Ukraine konkret helfen im Krieg gegen Russland?
Auch hier werden alle möglichen Daten gesammelt. Das sind dann zum Beispiel Satellitendaten, es sind Handydaten, Standortdaten, militärische Daten. Und anhand dieser Daten lässt sich dann ein 3D-Modell des Kriegsgeschehens entwickeln. Das hilft natürlich der Einsatzzentrale, das hilft bei der Zielerfassung.
Also dass Feinde im Graben entdeckt werden, oder?
Genau, man kann sich das wirklich auch so konkret vorstellen. Der berühmteste Fall ist vermutlich die Lokalisierung von Osama bin Laden. dem Kopf von Al-Qaida, dem Drahtzieher der Attentate vom 11. September.
Der wurde mit Palantir aufgespürt.
Es wird nicht bestätigt von Palantir. Palantir bestätigt keine Kommandoaktionen, aber...
Und die CIA wahrscheinlich auch nicht.
Genau, man geht davon aus.
Okay, und gibt es da weitere Beispiele, wo Palantir mutmaßlich eingesetzt wurde?
Auch die Israeli nutzen Palantir, nach allem, was man weiß, im Kampf gegen die Hamas-Terroristen. Aber die Software wird nicht nur in Kriegen verwendet oder im militärischen Zusammenhang. Sie wird auch in der Privatwirtschaft genutzt. Ich meine, zum Beispiel Ringier nutzt auch Palantir.
Zum Beispiel, was bringt das denen?
Da werden Leserdaten unter anderem erfasst und es werden auch Vorlieben der Leser erfasst. Es werden Trends erkannt.
Also eine klassische Datenanalyse am Ende.
Am Ende ist es eine ganz klassische Datenanalyse, genau. Das wäre so der harmlose Zusammenhang. Mhm. Für Schlagzeilen sorgen dann eher der Einsatz beim Militär, aber auch bei Behörden. Nehmen wir die Einwanderungsbehörde in den USA, die die Software nutzt, um illegale Einwanderer aufzustöbern und auch zu deportieren dann letztendlich.
Und so ja auch ein politisches Ziel dann verfolgt eigentlich.
Genau, und das hat Palantir auch sehr viel Kritik eingebracht. Und diese Kritik kommt nicht ganz von ungefähr, denn Alex Karp hat die Firma damals zusammen mit Peter Thiel gegründet. Thiel ist ein Philosoph und Tech-Unternehmer aus dem Umfeld der neuen Rechten aus dem Silicon Valley, ein ganz klarer Unterstützer von Donald Trump.
Peter Thiel ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, der hätte eine eigene Akzentfolge verdient. Wir reden heute jetzt aber über Palantir und den anderen CEO, Alexander Karp. Aber gemeinsam haben sie sicher, dass sie mit ihrer Firma enorm reich wurden.
Genau, er war 2020 tatsächlich der bestverdienste CEO weltweit.
Das heißt, wie viel verdient man dann?
Das waren damals 1,1 Milliarden US-Dollar.
Ja, stolz.
Ja, und sein Vermögen wird mittlerweile auf 16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mhm. Die Firma ist rund 440 Milliarden Dollar wert an der Börse. Mhm. Aber interessant ist, man sieht das Karp nicht an. Der ist nicht der klassische Geschäftsmann oder kommt zumindest nicht so daher. Mhm. Er trägt gerne Outdoor-Jacken, er erzählt, dass er langlaufen geht, er besitzt 10 Langlaufhütten, zumindest nennt er sie so, überall auf der Welt, unter anderem auch in Liechtenstein. Ein Sportschütze auch. Mhm. Ja, er sieht ein bisschen lustig aus. Er hat so auch wilde Haare, eher so ein bisschen der Typ verrückter Professor.
Okay, also von außen zumindest nicht so der klassische Businessman und doch, also was er tut, ist ganz klar großes Business.
Großes Business, aber mit einer Einschränkung. Er verkauft nicht an alle. Er verkauft nicht an die, die am meisten bieten, sondern die, die ihm sympathisch sind. Er hat ganz klare Vorstellungen, an wen er Palantir verkauft.
Wir sind gleich zurück.
Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Das heißt also, Alexander Karp entscheidet, wem er seine mächtige Software von Palantir verkauft.
Ja, er verkauft seine Software tatsächlich nach ideologischen Richtlinien. Also er entscheidet, dass seine Waffe, in Anführungszeichen, nur bekommt, wer seine Ideologie teilt. Ganz konkret sind das die Alliierten Amerikas, der Westen. Mhm. Alex Karp glaubt wirklich an die Überlegenheit des Westens. Er will die Werte der USA verteidigen.
This is not a sideshow. If we do not win the battle of ideas and reassert basic norms and the basic obvious idea that America is a noble, great, wonderful aspiration of a dream that we are blessed to be a part of, we will have a much, much worse world for all of us.
Ja, er sagt, wir müssen uns glücklich schätzen, zum Westen zu gehören, in seinem Fall zu Amerika zu gehören, zu dieser großartigen Nation, die die Freiheit in die Welt bringt. Mhm. Und das möchte er mit seiner Software. Er würde die Software niemals an Iran oder China, Russland verkaufen.
Also den Kontrahenten des Westens.
Genau, es geht ihm um den Kampf für den Westen.
You only stop war by having the best technology and by scaring the bejeebers, I'm trying to be nice here, out of our adversaries. If they are not scared, they don't wake up scared, they don't go to bed scared, they will attack us. They will attack us everywhere.
Er sagt, die Feinde Amerikas greifen Amerika an, wenn sie Amerika nicht fürchten. Er sagt, Kriege werden verhindert durch seine Software.
Okay, also er ist überzeugt, so Frieden zu schaffen eigentlich.
Absolut.
Ja.
And we in the corporate world must stand up to this. We must stand up to this.
Es klingt irgendwie alles so ideologisch jetzt. Also weg vom Business sind wir hier jetzt eher eigentlich auf einer politischen Mission von Karp.
Ja, Karp ist ein Ideologe. Er ist ganz klar ein Idealist. Karp sieht sich tatsächlich als progressiv. Er bezeichnet sich als Linken. Er möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Er möchte, dass Amerika eingreift in der Welt. Er gehört nicht zu den Isolationisten in Amerika, nicht zu den
Trumpisten.
Nicht zu den Trumpisten, nicht zu den Nationalkonservativen um J.D. Vance, sondern er möchte wirklich, dass Amerika mit gutem Beispiel vorangeht und in der Welt für Sicherheit sorgt.
Mhm.
Und ich glaube, man versteht, woher das er kommt, wenn man sich einmal anschaut, wer Alexander Karp wirklich ist.
Mhm.
Der Mann ist in New York geboren, er ist in Philadelphia aufgewachsen, sehr einfachen Verhältnissen. Die Eltern waren der Vater jüdisch, ein Kinderarzt, die Mutter eine afroamerikanische Künstlerin. Das waren sehr autoritätskritische Leute. Sie haben den jungen Alexander zu Demonstrationen mitgenommen nach Washington, haben dafür bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Und das hat ihn so ein bisschen geprägt als junger Mann, dieser kritische Geist.
Und was hat ihn dann in Silicon Valley gebracht?
Ja, das ist interessant. Er hat einen ganz atypischen Werdegang. Er hat nicht sich im Tech-Bereich weitergebildet, sondern er ist nach Frankfurt gegangen und hat Philosophie studiert. Er wollte als Sohn eines jüdischen Vaters auch verstehen, was im Zweiten Weltkrieg in Deutschland passiert ist. Er wollte die deutsche Schuld beleuchten und er hat das auch im Studium gemacht und hat dann auch darüber promoviert.
Mhm.
Und diese Zeit in Deutschland, dieses Studium in Deutschland hat ihn sehr geprägt. Er spricht auch heute noch viel davon. Er sagt immer, er denke an die jungen Männer, die aus Iowa oder Kansas im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sind und Leute wie ihn, Juden wie ihn, befreit haben.
One of the things I thought about the most was, why did young men from Iowa and Kansas risk their lives, knowing they could die, to free Europe and to free people like me? And I so moving.
Das ist da schon bewegt.
Ja, das hat ihn, das beschäftigt ihn wirklich. Und er möchte heute auch seinen Teil beitragen und er möchte seine Brainpower dafür einsetzen, dass die Welt eine freie Welt bleibt.
Und sich eben für den Frieden einsetzen, das ist eine ehrenwerte Ambition. Und doch wie er es tut, mit einer Software, die im Krieg eingesetzt wird, eine Form von einer Waffe, hat er da keine moralischen Bedenken?
Ich glaube, die hat er durchaus, aber er ist der Überzeugung, dass seine Waffe hilft, Kriege zu verhindern. Ich glaube, ihm ist schon bewusst, dass die Waffe natürlich auch in falsche Hände geraten kann, dass wenn sie nicht richtig benutzt wird, dann ist sie gefährlich.
Mhm.
Aber er glaubt, dieses Risiko eingehen zu müssen.
Trotzdem, es ist doch auch problematisch, weil er als Unternehmer eigentlich entscheidet, wer diese essentielle Technik bekommt. Er entscheidet auch, wer ist gut und wer ist böse. Also er hat eine enorme Macht.
Er hat enorm viel Macht, ohne Zweifel. Und das ist auch problematisch. Und natürlich ist die Frage, setzt er diese Macht für das wirklich Gute ein? Was ist das Gute? Und viele Leute sehen das kritisch, sehen den Einsatz seiner Software kritisch. Sie demonstrieren gegen ihn, sie nennen ihn einen Kriegstreiber.
Also dass seine Software den Krieg eher anheizt und eben nicht Frieden stiftet.
Genau. Und dass sie vielleicht auch dazu führt, dass Krieg noch aggressiver geführt wird. Dass er mithilfe von KI noch brutaler wird, dass er sich automatisiert.
Ja. Und die Frage generell, also kann eine Waffe, sei es jetzt ein Gewehr oder eine Software, friedensstiftend sein? Also die ist altbekannt.
Es ist ein moralisches Dilemma. Und ich muss dabei auch immer ein bisschen an Oppenheimer denken, den Vater der Atombombe.
Okay.
Ich meine, Oppenheimer war sich auch sehr bewusst, dass er eine sehr, sehr gefährliche Waffe entwickelt. Oppenheimer übrigens auch wie Alex Karp hat einen jüdischen Hintergrund, hat auch in Deutschland studiert. Er wusste, er muss mit seiner Waffe, mit der Atombombe, den Nazis zuvorkommen.
Mhm.
Und sehr interessant finde ich auch ein Zitat von ihm. Er hat einmal gesagt, er könne nicht wissen, ob die amerikanische Regierung mit seiner Waffe verantwortungsvoll umgeht. Das weiß er nicht. Aber was er ganz sicher weiß, ist, dass die Nazis nicht verantwortungsvoll mit der Waffe umgehen werden. Und ich glaube, Alex Karp denkt hier sehr ähnlich.
Und wir fragen uns heute, hat die Atombombe die Welt sicherer gemacht oder nicht? Und wir werden uns irgendwann fragen, hat Palantir die Welt sicherer gemacht oder nicht?
Ich glaube, das ist genau die richtige Frage, Nadine. Aber nein, eine Antwort darauf können wir jetzt hier heute nicht geben.
Danke trotzdem oder umso mehr für deinen Besuch.
Danke dir.
Und das war unser Akzent mit USA-Korrespondent Andreas Scheiner zu Palantir. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.